Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Freue mich mal wieder in der eigenen Gemeinde vorne zu stehen und zu predigen. Ist jetzt schon 4 Wochen her. Wird Zeit, dass ich den Rudi mal ablöse und er jetzt in den verdienten Urlaub starten kann. Danke für deine tollen Dienste in den letzten Wochen. Ja, Rudi hat uns ja schon mit hineingenommen in unsere wieder neu angefangene Predigtreihe über die Psalmen. Und ich mache dort heute Fortsetzung. Das Oberthema, was uns begleitet, heißt ja Gebete unserer Seele, wenn das Leben vom Glauben berührt wird. Wir steigen heute in das 4. Buch des Psalters ein. Der Psalter ist ja in 5 Bücher unterteilt. Und heute beginnen wir mit dem 4. Buch, das mit Psalm 90 beginnt. Hier haben wir wohl den ältesten Psalm vor uns, denn es wird Mose, dem Mann Gottes, zugeschrieben. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne einmal seine Bibel aufschlagen und ich lese den Psalm. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, eine Zuflucht bist du uns gewesen, wo man sicher wohnen kann. Du warst es für uns durch alle Generationen. Ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du, Gott, schon da von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die sterblichen Menschen lässt du zu Staub werden und sprichst, kehrt zum Staub zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen so kurz wie ein gerade vergangener Tag. Sie sind nicht länger als ein paar Stunden in der Nacht. Du reißt die Menschen aus dem Leben, sie entschlafen, sie sind so vergänglich wie frisch emporgewachsenes Gras, das am Morgen sprießt und blüht und am Abend welkt und verdorrt. Ja, wir vergehen durch deinen Grimm. Wir erschrecken, wenn dein Zorn uns trifft. Du führst dir unsere Vergehen vor Augen, selbst unsere verborgenen Sünden kommen vor dir ans Licht. Ach, alle unsere Tage schwinden dahin, weil dein Zorn auf uns lastet. Wir durchleben unsere Jahre so rasch, als wären sie ein kurzer Seufzer. Unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lange hält dein Zorn noch an? Erbarme dich über alle, die dir dienen. Schenk uns schon am Morgen deine reiche Gnade, dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Erfreue uns ebenso viele Tage, wie du uns bisher gedemütigt hast. Für die Jahre, in denen wir Schlimmes erleben mussten, gib uns nun gute Jahre. Lass deine Diener dein mächtiges Handeln erleben, über ihren Kindern lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. So zeige sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes. Gib dem Bestand, was wir mit eigenen Händen tun. Ja, fördere unsere Hände Arbeit. Soweit Gottes Wort, möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Der ewige Gott als sichere Zuflucht für sterbliche Menschen, so habe ich diesen Psalm einmal versucht zusammenzufassen. Mit diesem Gebet stellt Mose die Ewigkeit Gottes der Vergänglichkeit des Menschen gegenüber und hatte dabei wohl eine ganz konkrete Erfahrung vor Augen. Nämlich das Dahinsterben einer ganzen Generation, zumindest der Männer, in der Wüste. Das als Strafe für ihren Unglauben und Ungehorsam. Und auf diesen Text sollte eben auch die Schriftlesung aufmerksam machen aus 4. Mose, Kapitel 14. In den Büchern der Tora begegnet uns Mose ja unter anderem an vielen Stellen als Beter. Immer wieder tritt er für das ungehorsame Volk bei Gott ein. Wie erschreckend muss ihm das tägliche Dahinsterben, die nicht mehr enden wollenden Begräbnisse vorgekommen sein. Ich muss gestehen, mir ist zum ersten Mal in der Vorbereitung der Predigt das so aufgefallen. Das muss ja furchtbar gewesen sein. Kaum ein Tag ohne Bestattung. Jeder Ruheplatz ein neuer Friedhof. Und Mose wusste weshalb. Nicht durch Zufall, nicht durch irgendeine Krankheit, nein, weil Gottes Zorn auf diesen Menschen lag. Wie sehr wird er unter dieser Last und Trauer gelitten haben? Schauen wir uns sein Gebet nun einmal genauer an. Ich habe drei Punkte: unsere Zuflucht, unser Zustand und unsere Zukunft. Unsere Zuflucht. Mose beginnt sein Gebet mit einer anbetenden Feststellung. Gott ist des Menschen Zuflucht seit Generationen, soweit Mose zurückschauen kann. Und er ist es auch für alle weiteren Generationen, davon ist er überzeugt. In der Elberfelder Übersetzung lesen wir von Wohnung, dass Gott uns Wohnung ist. Nun, das Thema der Wohnung Gottes durchzieht sich ja durch die gesamte Heilige Schrift. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 21, 22, wo es über die Wohnung Gottes bei den Menschen heißt, wo Gott unsere Sonne sein wird, wo er der ist, der alles erhält in der Ewigkeit bei ihm. Aber zunächst einmal begann alles im Paradies. Gott bei den Menschen in einem wunderbaren Garten. Und dann das Drama der Menschheitsgeschichte schlechthin, der Sündenfall, die Abkehr des Menschen von Gott und das Herausgetriebenwerden aus dem Paradies, aus der Gegenwart Gottes. Und seitdem ist der Mensch unstet, flüchtig, als Pilger, als Fremdling in der Welt unterwegs, bis auf den heutigen Tag. Wir alle machen da keine Ausnahme. Nun, im Alten Testament hat Gott für eine neue Wohnung gesorgt, die Stiftshütte, später der Tempel, wo Gott zeichenhaft unter seinem Volk wohnen wollte und wo die Menschen kommen konnten, um ihn anzubeten, um ihm Opfer darzubringen, um auf diese Art und Weise Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und dann geschieht etwas Unglaubliches zum Beginn des Neuen Testaments, in der Weihnachtsgeschichte des Johannes zu lesen. Und das Wort Christus wurde Fleisch und wohnte, wörtlich zeltete unter uns. Und hier haben die Juden wieder einen neuen Blick auf die Stiftshütte bekommen, auf das Zelt der Begegnung. Jetzt kommt Gott zu ihnen als Mensch und lebt unter ihnen. Und als wenn das nicht schon der Höhepunkt an sich wäre, geht es noch weiter, dass Gott alle die einlädt, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben, dass Gott Wohnung in ihnen nehmen möchte. Und die meisten von uns, die heute hier sitzen, ich kenne ja nicht alle, sind einige Gäste und Freunde wieder hier, die meisten von uns haben genau das erfahren. Gott lebt in dir. Gott lebt in mir. Da, wo wir sein Angebot der Vergebung unserer Schuld in Christus angenommen haben. Mose betet weiter. Und in seiner Anbetung beschreibt er diesen Gott, den er ja im Moment nur einmal ganz kurz genannt hat, etwas näher. Er beschreibt ihn als Schöpfergott. Gott ist der Gott, der alles geschaffen hat. Gott wird hier ganz interessant beschrieben, also gerade in der Elberfelder wird eben, dass die ehe die Berge geboren wurden, Gott, der Schöpfergott, der Gebärende der Schöpfung, er ist aber auch der ewige Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat. Gott ist der Gott, der alles geschaffen hat. Er steht über allem, aber eben auch über der Zeit. Denn Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist der ewige Gott. Mose fordert, wenn wir dieses Gebet lesen, quasi dazu auf, bei diesem ewigen Gott Zuflucht zu suchen. Denn nur er kann uns ein wirkliches Zuhause in dieser von Sünde durchzogenen Welt anbieten und geben. Und genau das macht Mose selber auch mit seinem Gebet. In seiner Trauer, unter der Last der sterbenden Menschen um ihn herum, wendet er sich seinem Gott zu. Man hat den Eindruck, dass er an dieser Stelle ab Vers 3 recht nüchtern sein Leben reflektiert und seine Gedanken zum weiteren Gebet werden lässt. Und wir schauen uns den Zustand von uns Menschen an. Die Verse 3 bis 12. Im Gegensatz zum ewigen Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat, sind wir Menschen sterbliche Geschöpfe. Eigentlich ist uns das bewusst. Auf jeder Beerdigung, an der wir teilnehmen, wird uns das vor Augen geführt. Manchmal wird sogar in der Trauerpredigt darauf aufmerksam gemacht, dass keiner genau weiß, wer der Nächste sein wird, der diesem Verstorbenen oder dieser Verstorbenen folgen wird. Das muss ja nicht die 86-jährige Großmutter sein, die irgendwo im Raum sitzt, wo man den Eindruck hat, na ja, sie ist schon alt genug. Das kann auch theoretisch der 25-jährige junge Mann sein, der an dieser Beerdigung teilnimmt. Wir wissen es einfach nicht. Und trotzdem habe ich den Eindruck, zumindest wenn ich auf mein Leben denke, nach der Beerdigung ist man sehr schnell in seinem Alltag wieder angekommen. Und die eigene Sterblichkeit, die eigene Vergänglichkeit wird schön wieder an die Seite geschoben. Man beschäftigt sich lieber mit dem Leben, als ob dieses Leben hier auf dieser Erde ewig weitergehen würde. Die Tatsache, dass wir vergänglich sind und bereits mit der Geburt dem Zerfallsprozess ausgeliefert sind, ist eine Folge der Sünde. Das, was Paulus später im Römerbrief schreiben wird, der Lohn der Sünde ist der Tod, hat Mose nun tagtäglich vor Augen. Sündig, vergänglich, sterblich. Das ist auch unser Zustand. Und Mose schreibt hier, dass Gott die Körper der Menschen wieder zu Staub werden lässt, aus dem er den Menschen einst erschuf. Mose beschreibt unsere Vergänglichkeit im weiteren Verlauf dieses Psalmes und die Kürze unserer Lebenstage in ganz verschiedenen Bildern und schließt sich und sein Leben selbst mit ein. Während Menschen sich heute noch in der Blüte ihres Lebens wähnen, kann morgen schon alles vorbei sein. Das Bild des Grases, das am Morgen aufwächst, blüht, sprost und am Abend schon verdorrt und verwelkt. Oder das Leben wie von einer Flut davongerissen wird. Wir haben vielleicht noch die Fluten des Hochwassers im Ahrtal vor Augen vor gut einem Jahr, was alles mit sich gerissen hat. Auch diese Art von Bild hat Mose vor Augen, dass das Leben förmlich weggerissen wird, wenn Gottes Zorn sich über dem Menschenleben ergießt. Und dann schreibt er, 1000 Jahre. Was ist das für einen Gott, der über der Zeit steht, der die Zeit erschaffen hat? Es ist wie ein winziger Augenblick. Für uns Menschen eine schier unvorstellbare Größenordnung. Natürlich rechnen wir in Tausenden von Jahren, wenn wir vielleicht Kirchengeschichte lieben oder wenn wir im Geschichtsunterricht in der Schule sitzen und uns Gedanken machen, was vor 1000, 2000, 3000 Jahren geschehen ist. Aber so wirklich vorstellen können wir uns so einen Zeitraum nicht. Weil ein Menschenleben eben so lange nicht lebt. Im Vergleich zur Ewigkeit sind selbst die längsten Zeiträume nur winzige Punkte. Und wenn Mose dann etwas später von einem Lebenszeitraum der Menschen von 70 bis 80 Jahren schreibt, eine Lebenserwartung, die ja auch heute noch im Durchschnitt erfahren werden kann, wenn auch etliche Menschen älter werden, so wird doch im Gegensatz zu den 1000 Jahren unsere flüchtige Lebenszeit noch viel deutlicher hervorgehoben. Und wenn wir alt werden, vielleicht sogar über die 80 hinaus, dann oft eben nicht mehr in des Lebens Kraft, sondern eher begleitet von Schwäche und Krankheit. Wir müssen uns hier vor Augen führen, dass Mose aus seiner Zeit, aus der Zeit des Gesetzes, aus seinem Erleben herausschreibt. So muss man beachten, welche Prinzipien man auch für uns heute daraus ableiten kann. Er schreibt vom Zorn Gottes, der verantwortlich ist für das Dahinsterben der Menschen. Der Zorn Gottes, der hier dem Menschenleben ein Ende setzt. Dieser Zorn Gottes steht ja nach gesamtbiblischer Aussage über jedem Menschen, der durch seine Sünde getrennt von Gott lebt. Andererseits kann aber auch für den Gläubigen einige Textstellen großer Trost beinhalten. Zum Beispiel in einer Aussage in Vers 3, die sterblichen Menschen lässt du zu Staub werden und sprichst, kehrt zum Staub zurück, ihr Menschenkinder. In anderen Übersetzungen heißt es, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Menschen, die an Jesus glauben, wissen, dass sie zurückkehren dürfen in die Gegenwart Gottes. Dass ewiges Leben tatsächlich auf sie wartet. Nur eben nicht in unserem begrenzten Körper hier auf der Erde, sondern einmal in der Herrlichkeit Gottes. Die Verse 11 und 12, Jürgen ist ja schon auf Vers 12 eingegangen, scheinen mir Schlüsselaussagen dieses Psalms, dieses Gebetes zu sein. Zunächst stellt Mose eine sehr, sehr wichtige Frage oder eigentlich zwei Fragen. Er hat ja die Halsstarrigkeit seines Volkes Israel immer wieder erleben müssen. Und dann schreibt er hier, wenn wir nochmal in den Text reinschauen, wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Wie oft hat sich das Volk Israel Gott widersetzt, Unglaube praktiziert, ungehorsam gelebt, sich nach dem Leben in der Sklaverei in Ägypten zurückgesehnt. Immer und immer wieder musste Mose für sie einstehen im Gebet. Hat selbst Gott angeboten, Herr, nimm mein Leben, aber mach mit deinem Volk kein Ende. Er hat also diese Halsstarrigkeit erleben müssen. Und ich glaube, diese beiden Fragen, die sind schon auch ein Stück weit gemünzt auf seine Lebenssituation dort mit diesem Volk. Haben sie wirklich begriffen, was geschieht, wenn man ohne Gottesfurcht lebt? Aber wie ist das heute? Sind wir anders? Sind wir besser? Dieses alte Gebet stellt uns ja vor die gleiche Frage. Leben wir so, wie es Gott, unseren Schöpfer, ehrt? Welche Rolle spielt er überhaupt in unserem Leben? Und in Vers 12 lesen wir dann Moses Fazit, eine Bitte an Gott. Luther übersetzt hier, das ist wahrscheinlich das, was viele von uns auswendig kennen, dieser bekannte Satz: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken. Erinnere uns immer wieder daran, dass unser Leben vorbei sein kann, morgen schon, auf dass wir klug werden. Und mit dieser Klugheit eben Entscheidendes in unserem Leben anfangen. Die Elberfelder Übersetzung, da heißt es: So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen, oder andere Übersetzungen: ein weises Herz ernten oder einbringen. Tage zählen. Ich glaube, das kennen wir aus anderen Alltagssituation. Ich kann mich noch gut erinnern bei meiner Zeit beim Bundesgrenzschutz, als die letzten 100 Tage angebrochen waren. Da gab es ein Maßband und jeden Tag wurde ein Zentimeter abgeschnitten. Und die Zeit wurde immer kürzer und man freute sich schon auf die Zeit danach, auf das Ende der Zeit dort. Und ich glaube, beim Bund wird das, glaube ich, auch so praktiziert oder zumindest früher. Auch eine Art Tage zählen, aber da geht es ja darum, da zählt man fast die Tage, die vorbei sind und denkt vielleicht weniger an die Tage, die noch vor einem liegen. Oder ich denke an den Adventskalender. Auch eine Art Tage zählen, bis eben dann Weihnachten ist. Oder unsere drei Jungs von Andreas und Miriam kommen uns jetzt Anfang August besuchen und ich kann mir vorstellen, dass die schon die Tage zählen. Wie viel mal noch schlafen, bis wir zu Oma und Opa fahren? Ich glaube, der Mose hat hier etwas anderes vor Augen. Tage zählen in dem Sinne, dass wir jedem einzelnen Lebenstag, heute angefangen, eine neue Gewichtung geben, da wir eben nicht wissen, wann der letzte Tag auf Erden gekommen ist. Folgendes Gedankenexperiment, das du gerne mit nach Hause nehmen kannst und mal mit deinen Lieben zu Hause durchsprechen kannst. Mal angenommen, du wüsstest hundertprozentig, dass du nur noch eine Woche oder sagen wir einen Monat zu leben hättest. Ich garantiere dir, du würdest diese Woche, du würdest diesen Monat anders leben, als wie du jetzt die nächste Woche oder die nächsten 4 Wochen leben wirst, ohne dieses Wissen. Das Problem ist, wir wissen es nicht, ob wir diese Woche noch haben, ob wir diesen Monat noch haben, aber wir würden die Tage anders füllen. Wir würden sie nicht mit Dingen vergeuden, die wir jetzt eben nicht als Vergeudung sehen, sondern vielleicht als netten Zeitvertreib, als Genuss. Wir würden uns überlegen, was ist wirklich wichtig? Worauf kommt es an? Und Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Gottesbeziehung haben würden, würden hoffentlich die wichtigste Entscheidung ihres Lebens nicht weiter aufschieben, sondern heute ihr Leben in die Hände Jesu legen. Würden heute ihre Zuflucht bei dem lebendigen und ewigen Gott suchen, der allein für ihr ewiges Zuhause sorgen kann und gesorgt hat. Auf diesen letzten Tag auf Erden sollten wir vorbereitet sein. Ich habe mich gefragt, sollten wir jetzt jeden Tag mit dem Tod vor Augen zubringen? Ich glaube, das ist für Christen keine gute Idee oder Alternative. Vielleicht eher ein Leben aus der Ewigkeitsperspektive, mit Auferstehungshoffnung, im Wissen, dass jeder neue Tag ein Geschenk Gottes ist, dass wir nicht vergeuden, sondern zu seiner Ehre leben sollen, wie wir eben gesungen haben. so aufzustehen, morgens früh. Und es gibt eine ganze Menge Psalmtexte, die uns da ein wenig vielleicht Hilfestellungen geben. Zwei habe ich euch mitgebracht. Ein ganz bekannter Psalm 118, 24. Das kann man sich jeden Tag wieder aufs Neue sagen. Vielleicht irgendwo an den Spiegel im Bad hängen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Nicht in dem Tag, sondern in dem Herrn. Oder aus Klagelieder, passend zu Psalm 90, wo Jeremia schreibt, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Jeden Morgen neu Gottes Treue, seine Barmherzigkeit und Gnade. Und damit dürfen wir in den Tag starten, egal wie der Tag aussehen mag, egal welche katastrophalen Dinge auf dich zuzukommen scheinen. Gott ist da mit seiner Gnade, Treue und Barmherzigkeit. Jeden Tag wertschätzen, jeden Tag ein besonderes geistliches Gewicht geben. Das gelingt aber nur da, wo wir uns auf Gott in unserer Sündhaftigkeit und Vergänglichkeit werfen und in ihm Vergebung und unsere Zuflucht suchen. Und wie steht es da mit dir, lieber Freund, liebe Freundin, der du heute hier bist oder zu Hause am Bildschirm zuschaust? Hast du Frieden mit diesem ewigen Gott, der sich in Jesus Christus auch dir offenbart hat oder dir offenbaren möchte, sich dir offenbaren möchte? Heute, wo du seine Stimme hörst, ist es Zeit, Buße zu tun, umzukehren und Zuflucht bei dem gnädigen Gott in Jesus Christus zu suchen. Schauen wir aufs Kreuz, an dem Jesus den Zorn Gottes getragen hat, damit wir ihn nicht zu spüren bekommen. Mose schreibt hier von dem Zorn Gottes. Es ist dein Zorn, es ist dein Grimm, der uns dahinschwinden lässt. Natürlich werden wir alle den biologischen Tod sterben, aber wir dürfen wissen, da wo wir uns Jesus zuwenden, schwebt der Zorn Gottes nicht mehr über uns. Jesus hat ihn am Kreuz getragen. Und mit Jesus erwartet uns auch eine besondere Zukunft. Die Verse 13 und 17. Mose bringt nun zum Abschluss ganz konkrete Bitten vor Gott, die natürlich seine und die Situation des Volkes in der Wüste betreffen. Hier ist zunächst einmal die irdische Zukunft des Volkes Gottes damals im Blick genommen. Aber ich glaube, auch hier können wir einiges für uns ableiten und anwenden. Und ich bitte euch nochmal mit in den Text zu schauen. Gehen wir mal kurz die letzten Verse einzeln durch. Vers 13. Da heißt es, Herr, wende dich uns wieder zu. Erbarme dich über alle, die dir dienen. Was für eine wichtige und notwendige Bitte in dieser Situation damals, aber auch für uns, dass da, wo Gott sein Angesicht wegen der Sünde von uns abgewandt hat, dass wir ihn bitten, Herr, wir brauchen es, dass du uns wieder freundlich anblickst, dass du uns deine Güte, deinen Segen zukommen lässt. Wende dich uns wieder zu. Was für ein Gebet Mose in seiner damaligen Situation. Und wisst ihr, in Jesus Christus hat Gott genau das getan. Sich uns gnädig zugewandt. Einem jeden von uns. Vers 14. Schenk uns schon am Morgen deine Gnade. Dies wird zu Jubel und Freude führen. Auch damals in der Wüste waren sie schon so angewiesen auf einen gnädigen Gott. Und wie oft hat Gott seine Gnade dem Volk Israel gezeigt? Da gab es nicht nur Strafgerichte, sondern auch immer wieder Gottes gnädiges Eingreifen. seine gnädige Fürsorge und Leitung. Und wir haben gerade gehört, wir dürfen jeden Morgen neu mit dieser Gnade starten. Vers 15, das Volk Israel wurde ja schwer von Gott gedemütigt. Und nun bittet Mose, dass Gott die Not wendet und neue Freude schenkt im Erleben guter Jahre. So wie du uns jetzt schwere Jahre gegeben hast, so wende dich uns wieder zu und gib uns gute Jahre, an denen wir uns erfreuen können. Und Vers 16, Mose bittet nun weiterhin um Gottes mächtiges Eingreifen, um sein mächtiges Handeln und dass die Kinder der sterbenden Generation Gottes Herrlichkeit erleben dürfen. Für viele aus dem Volk, die noch nicht gestorben waren, die aber am Dahinsterben waren, die nicht in das verheißene Land hineinkommen durften, war zumindest diese Situation klar und feststehend. Aber es wuchs eine neue Generation heran. Gott hat Gnade geschenkt und dieser neuen Generation eben die Verheißung des Landes gegeben. Und hier bittet Mose für sie. Und dann endet mit Vers 17 Moses Gebet. Ich empfinde das als eine Form des Segens beziehungsweise des Segenswunsches, den er über das Volk ausspricht. Da heißt es, so zeige sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes. Da ist eben sein Angesicht, das er ihnen zuwendet, mit gemeint. Gib dem Bestand, was wir mit eigenen Händen tun. Ja, fördere unserer Hände Arbeit. Gottes Freundlichkeit, sein Angesicht möge sich zeigen und er, Gott, möge das Tun des Volkes segnen, indem er es selber fördert und Gelingen schenkt. Denn auch Mose hat damals schon gewusst, wenn Gott das Werk der Hände nicht segnet, dann ist alle Mühe umsonst. Und auch hier ist der tägliche Lebensalltag im Blick, der eben nur gelingen kann, wenn wir ihn aus der Beziehung zu Gott her sehen und mit seiner Hilfe gestalten. Und das Tag für Tag, jeden neuen geschätzten Tag, den Gott uns anvertraut, bis zu unserem Lebensende. Gott möchte unsere irdische Zukunft segnen, hat aber zugleich unsere ewige Zukunft im Blick. Und für sie hat Jesus schon längst gesorgt. Entscheidend ist, sich schon heute darauf vorzubereiten. So lehre uns denn Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden beziehungsweise ein weises Herz erlangen. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte. Es gibt eine alte Geschichte von einem König, der sich nach der Sitte der Zeit einen Hofnarren hielt. Und eines Tages schenkte der König diesem Narren einen silbernen Narrenstab mit goldenen Glöckchen daran und sagte, du bist gewiss der größte Narr, den es gibt. Aber solltest du einmal einen treffen, der noch närrischer ist als du, dann gib ihm diesen Stab weiter. Nun, jahrelang trug der Narre diesen Stab, bis zu dem Tag, an dem er erfuhr, der König liegt im Sterben. Da hüpfte er ins Krankenzimmer und sagte, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht, ich muss, erwiderte der König. Oh, du musst. Gibt es also doch eine Macht, die noch über den Großen dieser Erde steht? Nun wohl, aber du wirst sicher bald wieder zurückkommen. Nein, ächzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht zurück. Nun, nun, meinte der Narr begütigend, gewiss hast du diese Reise seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte den Kopf. Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten. Oh, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst. Gewusst habe ich es schon, aber wie gesagt, keine Zeit, mich um rechte Vorbereitungen zu kümmern. Da legte der Narr leise seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, Du hast mir befohlen, diesen Stab weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich. König, nimm diesen Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass man von da nicht zurückkommt. Und doch hast du nicht Sorge getragen, dass dir die ewigen Wohnungen geöffnet werden. König, du bist der größte Narr. So lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir ein weises Herz erlangen und die richtigen Entscheidungen schon möglichst heute treffen. Amen.